Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 380. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Erbschaftssteuer. Freibetrag bei einem zivilrechtlich als verstorben geltenden Elternteil. Kartellverstöße auf Arbeitsmärkten. Competition Policy Brief der Europäischen Kommission. Wenn ein Kind gegenüber einem Elternteil zivilrechtlich wirksam auf seinen gesetzlichen Erbteil verzichtet, hat dieser Verzicht für die Erbschaftssteuer nicht zur Folge, dass die Enkel des Erblassers bei dessen Tod den erbschaftssteuerlichen Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro erhalten. Der Verzicht scheidet somit als Steuersparmodell für die Enkel des Erblassers aus. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Wie sah der Streitfall aus?
Der Vater des Klägers hatte gegenüber seinem eigenen Vater, also dem Großvater des Klägers, vertraglich auf sein gesetzliches Erbrecht verzichtet. Zivilrechtlich galt der Vater deshalb als verstorben und hatte auch keinen Anspruch auf einen Pflichtteil. Als der Großvater verstarb, wurde somit sein Enkel gesetzlicher Erbe. Er beantragte deshalb beim Finanzamt, ihm für die Erbschaft einen Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro zu gewähren. Da der Vater des Klägers zwar im Vorfeld auf seinen gesetzlichen Erbteil verzichtet hatte, beim Tod des Großvaters aber weiterhin am Leben war, gewährte das Finanzamt dem Kläger allerdings nur einen Freibetrag in Höhe von 200.000 Euro, also den Freibetrag, der ihm als Enkel nach seinem verstorbenen Großvater zustand.
Der Enkel klagte vor dem Finanzgericht, hatte damit aber keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Auffassung der Vorinstanz an und wies die Revision des Klägers als unbegründet zurück. Wie argumentierten die obersten Finanzrichter?
Für sie ist der Wortlaut im Erbschaftssteuergesetz eindeutig. Dieser benennt als Empfänger des höheren Freibetrags Kinder verstorbener Kinder. Lediglich als verstorben geltende Kinder würden nicht aufgeführt. Die erbschaftssteuerrechtlichen Freibetragsregelungen wollen die Abkömmlinge der ersten Generation begünstigen, also die Kinder. Da bei den Enkeln die familiäre Verbundenheit nicht so eng ist, steht ihnen laut Gesetzgeber mit 200.000 Euro nur ein geringerer Freibetrag zu. Lediglich wenn die eigene Elterngeneration vorverstorben ist, sieht der Gesetzgeber die Großeltern für das Auskommen der verwaisten Enkel in der Pflicht und gewährt ihnen den höheren Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro.
Der Bundesfinanzhof geht davon aus, dass es vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, dass der höhere Freibetrag auf diese Weise ausgedehnt wird. Kinder, die nur vom Gesetz als verstorben angesehen werden, tatsächlich beim Tod des Großelternteils aber noch leben, steht eine solche Vergünstigung nicht zu. Warum nicht?
Wenn der Abkömmling des Erblassers noch lebt, kann er ja weiterhin für die finanzielle Ausstattung seines Kindes, das heißt des Enkels des Erblassers, sorgen. Außerdem kann das von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossene Kind weiterhin beim Tod seines Elternteils testamentarisch erben und dann seinen eigenen Freibetrag als Kind in Höhe von 400.000 Euro in Anspruch nehmen. Würde gleichzeitig auch dem Enkel der höhere Freibetrag gewährt, wäre das eine Doppelbegünstigung und damit eine legale Möglichkeit, die Steuer zu umgehen. Das ist natürlich vom Gesetz nicht gewollt. Daher ist die Norm auch verfassungsgemäß.
Kartellverstöße auf Arbeitsmärkten geraten zunehmend ins Visier der Kartellbehörden. Besonders deutlich wurde dies an prominenten Verfahren der US-Behörden gegen einige große Player im Silicon Valley. Auch auf europäischer Ebene lässt sich diese Entwicklung beobachten. Hier hat die EU-Kommission Ende 2023 eine zunächst auf mutmaßliche Marktaufteilungen beschränkte Untersuchung im Online-Lebensmittelhandel auf Abwerbeverzichtsvereinbarungen ausgeweitet. Später hat sie diese auch in das förmliche, noch laufende Kartellverfahren einbezogen. Im Zusammenhang mit diesem Thema veröffentlichte die Kommission dann im Mai 2024 einen Policy-Brief. Um was geht es darin?
In ihrem Bericht legt die Kommission dar, wie Gehaltsabsprachen und Abwerbeverbote im europäischen Recht zu beurteilen sind. Während Arbeitgeber bei Gehaltsabsprachen Gehälter, Löhne, Vergütungen oder Vergütungsbestandteile abstimmen, vereinbaren sie mit Abwerbeverboten, sich gegenseitig keine Mitarbeiter zu stehlen. Dabei kann sich das Verbot darauf beschränken, nicht aktiv mit Jobangeboten auf die Mitarbeiter eines anderen Arbeitgebers zuzugehen. Es kann aber auch schon das bloße Einstellen solcher Mitarbeiter umfassen. Die Vereinbarung kann bilateral oder multilateral und einseitig oder zweiseitig sein. Das bedeutet, sie kann branchenweit gelten oder nur wenige Parteien betreffen und dabei nur eine Partei binden oder auf Gegenseitigkeit beruhen.
Wie beurteilt die Kommission nun solche Vereinbarungen?
Nach Auffassung der Kommission sind Gehaltsabsprachen und Abwerbeverbote als sogenannte bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen verboten. Es handelt sich dabei um ausdrücklich verbotene Vereinbarungen, die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union als Regelbeispiele genannt werden. Dazu gehören Festsetzungen des Einkaufspreises und Aufteilung der Versorgungsquellen, worunter eben auch Gehaltsabsprachen und Abwerbeverbote fallen. Darüber hinaus stellt die Kommission im Policybrief klar, dass Gehaltsabsprachen und Abwerbeverbote in der Regel weder als notwendige Nebenabreden gesehen noch im Einzelfall freigestellt werden können.
Wie sollten Unternehmen auf diese Entwicklungen reagieren?
Sie sollten sicherstellen, dass die für den Bereich Human Resources zuständigen Mitarbeiter bei Programmen zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts berücksichtigt werden. Es ist wichtig, sie für die Risiken von Vereinbarungen zu sensibilisieren, die für den Arbeitsmarkt relevant sind. Auch bei Due Diligence-Prüfungen im Rahmen von M&A-Transaktionen, bei denen Unternehmen oder Personen sorgfältig auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse hin analysiert werden, können Arbeitsmarktthemen kartellrechtlich relevant werden. Das gilt sowohl im Hinblick auf mögliche kartellrechtliche Risiken beim Zielunternehmen als auch im Hinblick darauf, welche Informationen wie ausgetauscht werden können. Zu beachten ist außerdem, dass es dabei nicht nur um Vereinbarungen zwischen Unternehmen geht, die auf dem gleichen Produkt- oder Dienstleistungsmarkt tätig sind. Für einen Kartellverstoß reicht schon aus, dass die beteiligten Unternehmen um dieselben Mitarbeiter konkurrieren, zum Beispiel Digital-Marketing-Experten, Softwareentwickler oder KI-Spezialisten.
Der erbschaftssteuerrechtliche Freibetrag bei zivilrechtlich als verstorben geltenden Elternteilen sowie der Competition Policy Brief der Europäischen Kommission zu Kartellverstößen auf Arbeitsmärkten. Das waren die Themen der 380. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.